1, 2, 3, 4, 5. Das sieht schon besser aus. So, es rumst, es klappert. Das sind nur die Fenster. Das ist nicht der Lehrer, der irgendjemand schlägt, lieber Daniel. Wobei wäre ja auch mal eine tolle Sache. Wir haben irgendwo auch einen Zettel, wo drin steht. Wir haben heute verschiedene Bücher ja noch vor uns. Ihr wisst es vom Lehrplan her. Bestimmte Bücher werde ich intensiver behandeln. Dazu gehört das erste Buch, nämlich das Buch Esther. Und ich habe das Buch Hiob ganz nach hinten gepackt für den heutigen Tag. Chronologisch ist das völliger Quatsch, aber egal, wo ich es heute hingepackt hätte beim Buch Hiob, es ist immer Quatsch. Aber ich habe es nach hinten gepackt, weil es mein AT-Lieblingsbuch ist. Nummer 18 des ATs ist mein Lieblingsbuch im AT und Buch 57 ist mein Lieblingsbuch des NT, der Brief Philemon. Und da will ich ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden. Die anderen Bücher, Hohelied, Sprüche und Prediger, werden hier laut Plan nur so mit 20 Minuten ungefähr angesetzt sein, weil wir uns ohnehin nicht über jeden Spruch unterhalten können. Und zum Buch Prediger will ich auch nicht jeden Satz sagen, sondern im Grunde genommen müssen wir nur noch versuchen, einen Grundschlüssel zu finden, wie man dieses Buch überhaupt, wie man an das Buch herangehen möchte. Deswegen bestimmte Bücher sehr intensiv, andere Bücher etwas kürzer. Wir starten mit Esther, dann kommt Hohelied, Sprüche, dann Prediger nach der Kaffeepause und zum Ende, wie gesagt, Hiob. Und momentan ist geplant, dass die Abendglocke um 17.10 Uhr glocknen kann. Vielleicht ein paar Minuten später, ihr kennt den Ansgar, aber halt nicht 17.45 Uhr. Und wenn ihr dann vielleicht 10, 15 Minuten braucht, sind wir vielleicht sogar mal um halb schon am Abbauen, die können. Das Buch Esther ist unser erstes Buch in der Reihenfolge in den Bibeln, die wir so benutzen. Es ist das 17. Buch und es ist eines der beiden Bibelbücher, das einen weiblichen Namen trägt. Wie heißt das andere? Wunderbar. Ich will daraus nicht zu viel machen. Zwei weibliche Bücher. Ich bin garantiert kein Feminist oder so. Aber ich finde es charmant, total charmant. Denn aus der Perspektive des Neuen Testamentes wissen wir, dass es als im Hinblick auf die Erlösung, im Hinblick auf die Rettung, im Hinblick auf den Wert des Menschen keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau oder zwischen Herr und Sklave. Und das wird hier schon leicht angedeutet. Es ist nicht kontinuierlich alles männlich im Alten Testament, auch wenn wir viel Männer in Aktion haben. Aber Frauen tun einen unschätzbaren und einen gleichwertigen Dienst in vielen Bereichen. Und deswegen freue ich mich einfach auch, dass wir hier in der Bibel einfach zwei Bücher mit weiblichen Namen haben. Nur um Missverständnisse auszuschließen, ich glaube, dass Frauen genauso wertvoll sind vor Gott, dass Männer genauso erlösungsbedürftig sind wie Frauen vor Gott, dass für uns das gleiche Blut fließt. Es gibt kein männliches Blut von Christus und ein weibliches Blut, das irgendwie einen Unterschied darstellen würde, sondern wenn jemand errettet wird, dann habe ich den Glauben an Jesus Christus, egal ob Mann und Frau, und gereinigt werden wir durch das gleiche Blut, egal ob Mann oder Frau. Das meine ich mit, dass wir hinsichtlich des Heils und hinsichtlich des Wertes keinen Unterschied der Geschlechter haben. Damit will ich aber nicht sagen, dass Gott oder der Heilige Geist Männern und Frauen nicht unterschiedliche Aufgaben zuweist. Wert und Errettung ist das eine. Die Aufgabe, die wir auf dieser Erde wahrnehmen, da gibt es Unterschiede. Und dazu werden wir vielleicht auch kommen, wenn wir zum Beispiel die Pastoralbriefe im Neuen Testament lesen. Welche da heißen 1., 2. Timotheus und Titusbrief. Nochmal, ihr Frauen könnt einen unschätzbaren und gleichwertigen Dienst in vielen Bereichen tun. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier zwei Frauenbücher haben. Frauenbücher vom Titel her. Aber auch von den Akteuren her. Was ich zusätzlich noch interessant finde, ist, dass diese beiden Frauen auch noch einen anderen Aspekt neutestamentlicher Theologie darstellen. Und zwar, das zeigt auch schon die erste Folie, Ruth ist eine Heidin, die den Juden Boas heiratet und Esther ist eine Jüdin, die den Heiden Ahasveros heiratet. Also wir haben in beiden Fällen, wo die Frauen aktiv sind, diese Mischehen. Und das ist im Alten Bund nicht unumstritten. Das ist nicht unkompliziert. Aber im Neuen Bund wissen wir, das, was von Abraham zugesagt wurde, dass sein Same ja zum Segen für alle Nationen werden soll. Und wenn wir den Epheserbrief lesen zum Beispiel, sehen wir auch, dass diese Scheidewand, die zwischen den Juden und den Nichtjuden war, aufgehoben ist. Das müssen wichtige Akteure wie Petrus mühsam lernen in der Apostelgeschichte, dass es diese Trennung zwischen die bösen, dreckigen Heiden, die Unreinen, und wir, die heiligen Juden, dass die aufgehoben sind von Christus. Was ich rein mache, mach du nicht unrein. Das ist eine schwere Lektion, die Petrus lernen muss, die er zwar verkündet und trotzdem nicht gelernt hat und später von Paulus nochmal dringend deswegen zurechtgewiesen werden muss, weil er das lange lernen musste, bis er es wirklich verstanden hat. Und das deutet sich auch hier in diesem Buch schon an. Die im Buch Esther beschriebenen Ereignisse finden statt zwischen 483 vor Christus und 473 vor Christus. Wenn ihr euch 5. Jahrhundert merkt, dürfte das schon mal eine gute Einschätzung sein. Nehmt bitte eine Schere, schneidet das Buch raus und klebt es zwischen Esra 6 und Esra 7. Denn rein chronologisch gehört dort das Buch hin. Geht natürlich überhaupt nicht, weil Esra 6 und 7, da ist kein Platz, um Seiten dazwischen zu kleben. Aber vielleicht tragt ihr euch gelegentlich in eure Bibeln ein, zwischen Esra 6 und 7 finden die Ereignisse dieses Buches hier statt. Und damit liegen wir mehr als ein halbes Jahrhundert nach der ersten Welle von Rückkehrern aus dem Exil. Aber Esra selbst wird erst in 10 Jahren nach Jerusalem zurückkehren. Vielleicht habt ihr dann eine gute Verortung. Wer hat das Buch geschrieben? Wir wissen es nicht. Steht nicht da. Manch einer vermutet Esra, andere vermuten Nehemia. Gar nicht so abwegig ist Mordechai selbst. Ich würde grundsätzlich dem Augenzeugen immer das größte Recht in Anführungsstrichen zutrauen, selbst etwas niederzuschreiben. Er hat das Ganze erlebt, hatte anscheinend auch die Zeit. Aber wir wissen es nicht, wer es geschrieben hat. Wo findet das Ganze statt? Naja, nicht in Jerusalem, nicht da, wo wir uns zu Hause fühlen, nicht in Israel. Ja, ich denke, ich sage nichts Neues. Hier ist das Mittelmeer und Israel liegt halt hier am Ostufer, also im Osten des Mittelmeeres. Das Ufer ist natürlich vom Land aus westlich gesehen. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen blinkenden Kreis hier seht, da drüben ist Susa, die Stadt, in der das Ganze stattfindet. Das lila markierte in dieser Grafik, Daniel, falls du das nicht siehst, dann hast du die Folien von vorgestern. Du musst die von gestern Abend nehmen. Ich habe gestern Abend nochmal ein Update hochgeladen, da gibt es dann neue Grafiken. Wir sind dort auf Folie 3, falls das irgendwie wichtig ist. Das sind die verschiedenen Gebiete, die die Perser sich im Laufe der Zeit erobert haben. Wir sind also mehr oder weniger im Zentrum des Persischen Reiches. Aus jüdischer Sicht, aber tierisch weit im Osten. Wir sind nicht im verheißenen Land. Und Persien hatte mehrere Hauptstädte, weil es ein so riesiges Reich war. Es gab das Babylon, das kennen wir, und Persepolis, das ist im Südosten Persiens gelagert. Und dann haben wir noch Susa, die dritte Hauptstadt. Und dort leben und arbeiten Juden als Minderheit. Wisst ihr noch die Weltreich-Reihenfolge? Welches kam zuerst und hat das Nordreich bedroht? Wie hießen die Jungs? Die Assyrer, Buchstabe A. Danach, die wurden abgelöst von den Babyloniern. Und jetzt sind wir bei den Persern. Irgendwo rutschen immer die Meder noch mit rein. Die sind ein bisschen schwierig einzuordnen, weil die eigentlich ein Teil von Babylon sind, ein Teil von Persien. Manchmal redet man auch von Medo-Persien. Die glupscht mal so zwischen Babylon und Persien zeitlich in die Schiene ein. Und im Gegensatz zu Assyrien und Babylon hatten die Perser eine relativ freundliche Art und Weise des Umgangs mit Besiegten umzugehen. Sie gewährten unter anderem den Juden, aber auch den anderen Nationen, die sie erobert haben. Ihr seht ja, das geht ja teilweise bis Griechenland rüber oder damaliges Mazedonien. Sie gewährten relativ viele Freiheiten. Und auch was das Anbeten von Göttern anbetrifft, waren sie sehr pragmatisch. Sie unterschieden diese verschiedensten Götter, die ihnen da im Laufe ihrer Siege begegneten, unterschieden sie zwischen den wohlwollenden und wahren Gottheiten und den böswilligen und den falschen. Ich habe keine Ahnung, über welches Mittel sie das rausgefunden haben, aber sie haben das halt entsprechend eingestuft und den Anhängern guter Götter wurde weitestgehend Unterstützung zuteil. So auch den Juden, weil den Gott, den die anbeten, das ist ein guter Gott, aus Sicht der Perser. Und das hat halt, wie gesagt, nicht nur zu einer gewissen Toleranz, sondern auch zu aktiver Unterstützung und Hilfeleistung des Gottesdienstes geführt. Das ist die offizielle politische Linie, so wie unser Land auch offizielle politische Linien hat, was das Umgehen mit Fremden anbetrifft. Ihr wisst aber, wenn ihr ein bisschen Zeitung lest oder mal ab und zu bei Landtagswahlen euch die Ergebnisse mehr auf dem rechten Bereich des politischen Lagers anguckt, merkt ihr, dass nicht unbedingt jeder auch die politischen Ansichten der Regierung teilt. So wie heute, so auch damals. Und genau darüber berichtet dieses Buch, dass wir hier einerseits Könige haben, die wohlwollend sind und die sagen, lasst die Leute machen, Hauptsache sie gehorchen uns. Aber es dann auch Bestrebungen im Reich gibt, den Juden eins auszuwischen, in diesem Fall den Juden eins auszuwischen. Und Mordechai hat Esther allerdings zu Beginn des Buches, in Kapitel 2, Vers 10 ist das beschrieben, sie angewiesen, ihre jüdische Herkunft zu verschweigen. Das Buch gibt uns keine genaue Erklärung, aber wir müssen einfach mal so reinatmen und sagen, obwohl es Juden gut ging, hatte Mordechai ihr den, ich denke, weisen Rat gegeben, verschweige es. Bis dann irgendwann später genau das Gegenteil als Aussage kommt. Ja, vielleicht hat Gott dich genau deswegen in diese Situation geführt, damit du jetzt hier retten kannst. Klingt nach Marco nebenan. Ahasveros hat einen Vater, das erschreckt euch vermutlich nicht, und der heißt Darius. Und als König Darius starb, wurde sein Sohn Xerxes sein Nachfolger. Der wird Xerxes der Erste genannt oder Ahasveros. Zwei Männer, derselbe Mann. Dieser Xerxes ist, nach Auslegung vieler, der vierte König, der in Daniel 11, Vers 2 angekündigt wurde. Denn da heißt es, aber jetzt will ich dir die Wahrheit mitteilen, noch drei Könige werden in Persien auftreten, danach kommt ein vierter, der reicher ist oder wird als alle seine Vorgänge. Wenn er dann durch seinen Reichtum zu großer Macht gekommen ist, wird er alles gegen das Reich der Griechen aufbieten. Der Mann führt Krieg gegen Griechenland. Sein Vater hatte schon gekämpft und hatte verloren. Das ist das, was hier angedeutet ist, dass Xerxes sich täglich an die Niederlage seines Vaters gegen Athen erinnern ließ. Also da ist so ein Familienstolz verletzt, Vater hat es nicht geschafft und der Sohn lässt sich täglich daran erinnern. Das steht nicht in der Bibel, das steht in das, was uns die Historiker mitteilen. Und der Sohn hat diese Niederlage des Vaters so ernst genommen, dass er sich täglich daran erinnern ließ, damit klar ist, bleib ausgerichtet, ich werde dieses Land noch einmal angreifen. Er hat enorme Baumaßnahmen eingeleitet, um einen neuen Angriff starten zu können. Und man vermutet, das kann ich euch nicht beweisen, dass dieses Festmahl im ersten Kapitel vom Buch Esther, dass das Event ist, wo der Krieg gegen Athen beschlossen wurde oder verkündet wurde. Also wo der König alle herbeiholt, ein Riesenfest, gute Stimmung, Pro-Stimmung, also pro den König verursacht, um dann entweder bekannt zu geben oder irgendwie eine Entscheidung herbeizuführen, jetzt treten wir den Krieg wirklich an. 10 Jahre nach der väterlichen Niederlage erobert er schließlich Athen. Das Einzige, was er nicht schafft, ist, die griechische Flotte zu besiegen. Auch das ist Geschichtsschreibung außerhalb der Bibel. Und diese Flotte versetzt ihn dann später einen großen Schlag. Und man vermutet, dass diese Zeit zwischen Kapitel 1, Vers 3, das ist das dritte Regierungsjahr, da wo Vasti, die Vorgängerin von Esther, abgesetzt wird, und Kapitel 2, Vers 16, da redet plötzlich die Bibel vom siebten Regierungsjahr. Ja, was ist denn zwischendurch passiert in diesen 4 Jahren? Kapitel 1, drittes Jahr, Kapitel 2, siebtes Jahr. Was ist in diesen 4 Jahren passiert? Da dürften diese Kriegsaktivitäten sein. Der Mann war einfach nicht da. So viel zum Versuch, historische Forschung und biblische Berichte zueinander zu verzahnen. Stellt bitte keine Rückfragen, ich habe das auch nur aus Büchern abgelesen. Ich war persönlich nicht dabei. Gliederung und Zweck des Buches, auf der linken Seite die Gliederung. Hand hoch, wer hat es gelesen, das Buch? Ich weiß, alle müssen, aber nicht immer schafft man es. Fast alle. Hast du Esther gelesen?
Nicht ganz.
Nicht ganz, okay. Die Überschrift schon mal. Okay, hieß Esther, glaube ich. Ist nicht schlimm, ich wollte dich jetzt nicht veräppeln. Ich glaube, dass die Geschichte selbst eigentlich gar nicht so kompliziert ist zu verstehen. Also das liest sich ja sehr nett, auch denke sehr schnell. sind keine komplizierten Geschichten. Wir haben Kapitel 1 und 2 den Aufstieg von Esther. Eine junge jüdische Frau, ja man könnte vielleicht sogar sagen noch ein junges jüdisches Mädchen, gewinnt Ansehen beim König Ahasveros oder Xerxes und sie wird seine neue Königin. Ihr Frauen, wenn ihr Gott dankbar sein wollt, dass ihr in Westdeutschland oder in Deutschland oder in Nordeuropa geboren seid, dann guckt euch nochmal genau an, was in diesem Kapitel eigentlich abgeht. Wie bitte? Putzen? Also es wurden die schönsten Mädels gesucht. Nicht Germany's Top Next Model, sondern Persia's Next Top Queen. Ein Jahr Vorbereitung, Styling, Guternährung und hast du nicht gesehen, Pickelchen hier und Paste dort. Das mag ja der Traum eines jeden pubertierenden Girls sein. Ja, und dann wird sie für eine Nacht zum König geführt, damit sie dort viel Gewinn spielen. Ganz klarer Fall. Also eine Liebe von tiefstem Herzen. Ja, vorher hat er sie nicht gesehen, Entschuldigung. Ja. Und danach ist sie eigentlich auch wieder weg vom Fenster. Durfte erst wieder zum König, wenn er sie ruft. Das ist nicht wirklich so, wie ihr euch Romantik vermutlich vorstellt. Und da können wir einfach nur dankbar sein, weil das hat ja erstmal mit Gott nicht viel zu tun. Also klar, er regiert die ganze Welt, aber das ist erstmal die soziale Situation in Persien gewesen. Das war deren Art von Gesellschaft und das gibt es heute auch noch. Und wir können einfach dankbar sein, dass wir in der hiesigen Kultur groß geworden sind. Und ertragen dann vielleicht das eine oder andere, was uns unserem Ehepartner nicht so doll gefällt, vielleicht noch etwas herzlicher. Stell dir vor, ich wäre Xerxes. Da hättest du hier gar nicht mit deinem drohenden Gesicht reinkommen können, ohne gleich getötet werden zu müssen. In diesen Kapiteln 1 und 2 hört der Cousin Mordechai in Anführungsstrichen zufällig ein Gespräch mit. Und dieses Wort zufällig betone ich jetzt und es wird nachher nochmal eine Aufgabe für euch geben dazu, bei dem es um einen Anschlag auf eben diesen König geht. Mordechai informiert Esther, die informiert den König, der Anschlag, das Attentat wird verhindert. Kapitel 3 bis 5 ist dann die Intrige von Haman oder der Anschlag von Haman. Die Juden befinden sich in einer Krise. Ein Mann namens Haman wird an den Hof des Königs befördert, fühlt sich in seinem Stolz verletzt. Als was passiert, als Mordechai ihm nicht die Ehre erweist, die ihm wichtig ist. Also, nach dem, was der Text sagt, ist erstmal ein verletzter Stolz eines Kerls Anlass für diesen Angriff auf das ganze Volk der Juden. Wow. Anstatt seine Rache nur an Mordechai auszuüben, knüpft sich Haman gleich alle jüdischen Exilanten vor. Kapitel 3, 13. Eilboten sollten die Schreiben in alle Provinzen des Königs befördern. Sie enthielten den Befehl, alle Juden zu vernichten, umzubringen und zu beseitigen. Jung und alt, Männer und Frauen und Kinder. Und ihr Besitz sollte zur Plünderung freigegeben werden. Herzlich willkommen, ihr künftigen Seelsorger in der Anthropologie, in der Lehre über den Menschen. Verletzter Stolz, das ist so ein Checkpoint, so ein ganz versteckter Checkpoint in eurer Checkliste. Wenn ihr Seelsorge macht, da kloppen sich zwei Hähne aufs Wildeste. Achtet nicht so sehr auf das, was sie sich am Kopf schmeißen, sondern überlegt, was könnte der Hintergrund sein. Manchmal ist es einfach nur Stolz. Ich hatte jemanden bei mir in der Gemeinde, mit dem ich mich auch ab und zu in die Haare bekam. So alle zwei Jahre mal. Und jeder Außenstehende sagte, warum kloppen die sich um diese Geschichte? Ja, ich sag mal, einen runtergefallenen Radiergummi. Und irgendwann haben wir mal wieder so ein Friedensgespräch gesucht und irgendwann meinte der andere, naja, Ansgar, wir sind beide genauso alt, wir sind beide genauso lange Christ, wir sind beide in die gleiche Jugendgruppe gegangen, wir haben in den gleichen Freizeiten teilgenommen, wir sind in der gleichen Gemeinde, du bist Ältester und ich nicht. Das war seine Begründung. Und ich dachte mir, Herr, schön, dass du ihm das geschenkt hast, weil kapiert habe ich es nicht. Das heißt nicht, dass ich mich immer perfekt verhalten habe in den Situationen. Aber am Ende ist es ein verletzter Stolz. Gott hat den einen in eine Position eingesetzt und den anderen nicht. Und das ist ein völlig falsches Denken, dass jemand, der in einer bestimmten Position ist, wertvoller, wichtiger wäre. Das ist ein völlig falsches Denken. Wir kriegen nur unterschiedliche Aufgaben. Auch ihr Frauen, ihr seid, und ich wiederhole mich bewusst, nicht weniger wertvoll, bloß weil ihr vielleicht nicht die Gemeindeleitung innehabt. Ja, verwechselt bitte, das ist feministische Theologie oder Feminismus überhaupt, ja, zu sagen, dass Rolle gleich wert ist. Freuen sich natürlich alle, dass AKK jetzt vielleicht die nächste Bundeskanzlerin wird. Was in der Weltgeschichte meines Wissens das erste Mal ist, dass zwei Frauen aufeinander den höchsten Posten im Land annehmen. Auf Mrs. Thatcher hin kam keine Frau in die Macht. Ja, und So lasst uns Christen bitte nicht denken, auch wenn das Denken um uns herum ist. Gott, und genauso denn der Heilige Geist, gibt uns bestimmte Positionen, bestimmte Aufgaben. Je höher die Aufgabe, desto höher die Verantwortung. Viel Spaß. Und das hat aber mit dem Wert nichts zu tun. Von daher lasst uns gerade die ehren, die erstmal nach außen hin keinen Status zu haben scheinen, sind genauso geliebt in Christus, genauso errettet. In Kapitel 4 legt Mordechai dann der Esther dar, was sie tun muss, um das Volk von der Todesstrafe zu retten. Verse 13 und 14 heißt es, Mordechai ließ ihr antworten, bilde dir nicht ein, dass du als einzige Jüdin dein Leben retten kannst, nur weil du im Königspalast wohnst. Denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswer woher Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Eine total interessante Aussage. Da war nicht der Engel Gabriel vorher bei ihm, hat gesagt, und wenn Esther das nicht macht, dann schicke ich den so und so. Wir kriegen nicht alle Informationen, aber wo kommt Mordechai zu einer solchen Aussage? Du hast einen Job, erfülle ihn. Und wenn du ihn nicht erfüllst, kriegst du eins auf den Deckel, aber Gott wird sich schon um die Erfüllung seines Planes kümmern. Merkt ihr, was sein tiefes Gottvertrauen da drin ist und wie er Gott verstanden hat. Gott setzt Menschen ein und wenn ich meinen Job nicht mache, zum Beispiel das Evangelium meinem Nachbarn zu verkünden, dann ist das ein Problem. Das heißt aber nicht, dass Gott die Sache deswegen entgleitet und sagt, ja, ich hatte ja nur den Ansgar und die anderen waren gerade nicht greifbar. Nee, Gott kommt zu seinem Ziel, das ist das Vertrauen auf seine Souveränität, aber er erwartet trotzdem, dass wir unseren Job tun. Das ist die menschliche Verantwortung. Und diese beiden Spannungsfelder bloß nicht auflösen. Ihr rutscht ganz schnell in eine Irrlehre ab, wenn ihr das tut. Mordechai, kein Theologe meines Wissens, haut das hier einfach so raus und ich finde das beeindruckend. Doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Ich liebe diesen Pseudokonjunktiv, ich weiß es nicht, ob Gott dich deswegen auf diese Position gebracht hat. Ich weiß es nicht. Es gab keine Prophezeiung in der Bibel und Esther wird Königin werden. Es gab vielleicht auch keinen Engel, der irgendwas verkündet hat. Er sagt, du, ich beobachte nur die jetzige Situation. Du bist in der Position, was machen zu können. Also handle. Und vermutlich war es souveränes Handeln Gottes im Hintergrund. Ich kann es dir nicht beweisen. Muss er auch gar nicht. Er erinnert sie an ihre Verantwortung, das zu tun, was sie vor Gott tun kann. Und keine Angst zu haben, dass sie dann vielleicht darunter leiden muss. Was für ein Mann des Gottvertrauens. Ihr Frauen, wenn ihr ein Kind kriegt, überlegt euch, ob ihr ihn nicht Mordechai nennen möchtet. Kein cooler Name, aber eine coole Person. Wobei der Name Esther natürlich auch ein ganz toller Name ist. Das muss ich jetzt sicherheitshalber nochmal sagen. Also, wenn ihr einen Sohn kriegt, dann nennt ihn Esther. Ist auch schon in Ordnung. Kapitel 5 lädt Esther dann Haman und den König zu einem Bankett ein. Am Abend zuvor ärgert der Mordechai wieder den Haman, worauf dieser ernsthaft beschließt, gegen Mordechai vorzugehen. Er lässt sogar schon einen Galgen aufstellen und will den verhassten Ehrenverweigerer am nächsten Tag dort hängen sehen. Kapitel 6 und 7, dann der Sieg von Mordechai. Wir lesen in Kapitel 6, dass genau in dieser Nacht, ich könnte das Wort zufällig jetzt mal verwenden, ja, aber ich sage einfach mal, dass genau in dieser Nacht der König nicht schlafen kann. Daher lässt er sich die königliche Chronik bringen. Das könnt ihr nachvollziehen. Ich kann nicht schlafen, also lese ich ein Geschichtsbuch. Es gab nichts Langweiligeres in der Schule als Geschichte, würde der eine oder andere vielleicht zugeben. Mein Sohn studiert es gerade und merkt langsam, dass es sogar ein interessantes Fach ist. Er musste es nur studieren als Begleitfach und jetzt überlegt er schon fast, ob er das als Standardfach für sich übernimmt. Also er will eigentlich Sportwissenschaftler werden und musste jetzt noch Geschichte mit reinnehmen, um den Studiengang zu bekommen. Und jetzt denkt er darüber nach, Geschichtslehrer zu werden. Aber das war jetzt hier nicht das Thema bei Ahasveros oder Xerxes. Es ist schon spannend, dass ein Mann, der nachts nicht schlafen kann und weiß ich, wie viele Frauen da drüben in dem, Harem hat, dass der auf die Idee kommt, sich Geschichtsbücher vorlesen zu lassen. Und interessant, Kapitel 6, Verse 2 bis 3 sagt uns die Bibel, dabei stieß er auf den Bericht über Mordechai, der die Verschwörung von Bigthan und Teresch aufgedeckt hatte. Also das aus den ersten Kapiteln. Das waren die beiden königlichen Eunuchen, die Torwächter, die einen Anschlag auf König Xerxes geplant hatten. Der König fragte, wie ist Mordechai für diese Tat geehrt und ausgezeichnet worden? Und die Pagen, die Dienst beim König hatten, sagten, er hat nichts dafür bekommen. Ist das nicht ein perfektes Timing? Ein Regal voller Chroniken, Und Xerxes ist nicht so ein kleiner Dorfpolizist, der alle halbe Jahre mal eine entlaufene Katze verhaftet. Der erobert die ganze Welt, wie wir eben in der Karte gesehen haben. Da gibt es ganz viel zu berichten. Und die greifen in einen Band, wie auch immer das war mit Rolle und so weiter, schlagen eine Seite auf, diese Geschichte, lesen die vor. Und Xerxes ist nicht etwa damals auf die Idee gekommen, wer hat denn verraten, dass ich getötet werden soll und lasst uns belohnen. In dieser Nacht kommt er auf die Idee, was ist denn dem Mordechai geworden dafür, dass er das verraten hat. Und zufälligerweise stehen jetzt gerade zwei Pagen in der Nähe, die sich an das Szenario komplett erinnern können. Hätte ja auch ein Typ sagen können, Entschuldigung, Chef, ich bin erst seit einer Woche hier. Nein, die wissen, worum es geht. Und sie wissen sogar eine konkrete Antwort. Ist das nicht cool? Und schlussendlich muss dann Haman demjenigen Ehre erweisen, den er eben noch an den Galgen hängen wollte. Boah, Wahnsinn! In Kapitel 7 outet sich dann Esther bei einem Bankett als Jüdin. Sie hatte offensichtlich die Weisung ihres Cousins oder ihres Oheims, wie es früher hieß, also ich sag mal ihres Stiefvaters oder nee, wie nennt man das? Pflegevaters, ja, erziehungsberechtigt, ja. Hatte sie ernst genommen, war erst in Kapitel 7 outet sie sich als Jüdin, bittet den König, das Volk zu verschonen. Und als der König sich die Sache genauer ansieht, da merkt er, wie mächtig der ist, dass er diese Sache eigentlich nur so als Kleinigkeit ansah. Dass in seinem Volk alle Juden ausgerottet werden sollten, das war gar kein Thema für ihn so, nach dem Motto, da bin ich gut informiert, sondern ja, macht mal, Jungs, macht mal. Da merkt er, wie viel Macht dieser Mann hatte, dass die Ausrottung eines Volkes bei ihm so eine kleine Fußnote ist, als wenn du eine Briefmarke aus der Portokasse kaufst. Das interessiert den Geschäftsführer auch nicht. Und als dann rauskommt, dass es Haman ist, steht zufälligerweise, echt praktisch, ein Galgen im Hof bereit. Und zufälligerweise kommt der Eunuch auch auf diesen Rat. Kapitel 7, 9, Habona, einer von den Eunuchen, die den König bedienten, sagte, es steht ja schon der 23 Meter hohe Pfahl, den Haman für sein Haus für Mordechai errichten ließ, für den Mann, der dem König durch seine Anzeige einen guten Dienst erwiesen hat. Perfekte Rhetorik. Also er sagt nicht nur, da steht ein Galgen, sondern der Galgen ist für den, der dein Leben gerettet hat, lieber König. Wink mit Zaunpfahl. Naja, so kann das Urteil des Königs ohne Verzug ausgeführt werden. Wie ironisch, oder? Haman wird an jenem Galgen gehängt, den er bauen ließ, um jemanden zu bestrafen, der seine hohe Stellung am Königshofe nicht ehren wollte. Und jetzt wird Haman erhöht. 23 Meter hoch. Abzüglich Körperlänge. Kapitel 8 bis 10, große Feier. Das Purimfest wird eingesetzt als Erinnerung an die Rettung. Und das war damals, ab damals, für die Juden ein wichtiges Fest. Bis zum heutigen Tag wird das angeblich gefeiert. Hast du es erlebt? Ja. Oder gehört?
Ich war den Auftaktabend in Jerusalem. Also da war nicht so viel los. Die meisten feiern versehen jetzt in Tel Aviv. Aber das ist halt so ein Tag, wo auch die orthodoxen Juden sich ordentlich betreten. Es heißt ja, genau, diese Hamannsohren. Das ist wie so ein Gebet mit verschiedenen Zeug drin.
Und warum hast du in Vorbereitung des Unterrichts uns nicht 12 Stück gebacken? Also so ein bisschen voraus. Nein, alles gut. Aber das wäre doch cool gewesen. Das wäre kreativ gewesen. Ne? Ja, okay. Also es wird gefeiert. Wo dieses Wort herkommt, da ist man sich nicht ganz sicher. Purim. Vielleicht kommt es vom assyrischen Wort Puru. Das ist ein kleiner Stein, mit dem man lost. Da kommt es einfach her. Aber auf jeden Fall durch dieses Ereignis, was da insgesamt auch gefeiert wird, wurde Jahwe verherrlicht. Denn in Kapitel 8, 17 heißt es, dass viele aus den Völkern des Landes Juden wurden. Wow! Das heißt, am Ende geht es gar nicht um irgendeinen Haman oder einen Mordechai besser oder um die Esther, sondern Gott wird ganz anders wertgeschätzt, wird verherrlicht und Leute werden Juden. Was auch immer das für die Praxis heißt, aber Gott verherrlicht sich hier. Und im gewissen Sinne ist Kapitel 9, Vers 1 eine Vorform von dem, was in 1. Mose 3, 15 angekündigt wurde. In 9, 1 heißt es, an eben dem Tag, da die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen, es aber umgekehrt geschah, dass sie, die Juden, ihre Hasser überwältigen sollten. Ja, die Schlange, sprich Haman, wollte die Verse der Frau, sprich Esther, zerstechen, wurde am Ende aber selber zerstört. Das ist nicht die Erfüllung von 1. Mose 3,15, das ist nur so etwas Ähnliches wie das, was wir schon haben und wo die Welt am Ende eigentlich darauf wartet, dass das endlich auch geschieht. Zweck des Buches. Normalerweise in der Einleitung zum Buch Esther würde jeder Bibelkundelehrer und meistens die Prediger eine Sache hervorheben. Es steht schon vorne, das ganze Buch erwähnt den Namen Gottes überhaupt nicht. Jahwe, steht nicht. Oder Herr in Großbuchstaben. Könnt ihr suchen, rauf und runter, steht gar nicht drin. Es ist spannend, dass es ein Buch in der Bibel gibt, das expressis verbis, also vom Wortlaut her, gar nicht Gott anspricht. Schon mal sehr spannend. Was ist das Ziel des Buches? Es bringt uns nicht in der Erlösungsgeschichte voran. Also wir erfahren nichts Neues über den Messias, der da kommen soll. Wir erfahren keine neuen Daniel-Offenbarungen, irgendwelche komischen Statuen, die aus unterschiedlichsten Elementen zusammengestellt werden. In dem Sinne, das Buch könnte rausfallen aus der Bibel und es würde uns im Hinblick auf die Erlösungsgeschichte auch nichts fehlen. Warum ist es dann da? Ich glaube, dass mit diesem Buch die Juden, die zerstreuten Juden, wir sind ja im Exil, ermutigt werden sollten. Dass die Fürsorge Gottes nicht nur auf die Ecke da rund um Jerusalem oder von Dan bis Beersheba konzentriert ist, sondern dass Gott überall herrscht. Dass die Fürsorge Gottes überall ist. Selbst in Deutschland. Und deswegen lesen die Juden das heute gerne, nicht nur zum Purimfest das Buch, sondern auch bei grundsätzlichen Situationen der Unterdrückung oder Bedrohung. Und wer die deutsche Geschichte kennt, weiß, dass es genau dort etwas gab. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen dem, was Hamann geplant hat und angefangen hat zu tun und das, was die Nationalsozialisten in Deutschland getan haben. Ja, geht hin, macht alle Juden platt, Männlein, Frauen, Kinder, weg mit ihnen. Und das, was ihnen gehört uns. Wie bitte? Weiß ich nicht. Ich glaube, da wird es dicke Bücher geben. Was hat Hitler eigentlich angetrieben? Eine Frage können wir alle beantworten. Wer hat ihn angetrieben? Satan. Und das ist auch der gleiche Motor, der gleiche Ideenstifter hier bei Hamann gewesen, Satan. Aber Jahwe beschützt eifersüchtig sein Volk. Jahwe beschützt. Und deswegen kann uns dieses Buch immer Trost sein, wenn wir den Eindruck haben, Gott ist gerade nicht da. In dem Buch wird er überhaupt nicht mal erwähnt. Kein Engel. Kein Wunder, irgendwie mal kurz was Wasser, was aufgeht, ein Mensch, der durch die geschlossenen Türen reinkommt. Kein Wunder. Also nach rein visueller Ansicht, wenn ich eine reine Kamera wäre, würde ich sagen, da ist Gott nicht. Und das Buch erzählt uns doch, er ist total da. Deswegen bin ich vorhin so ein bisschen auf diesen sogenannten Zufällen rumgeritten, mit dem wir uns zum Ende der Lektion auch noch beschäftigen werden. Vielleicht nehmen wir uns aber Folgendes zu Herzen. Ja, wir lesen in der Bibel davon, dass Gott auf sehr wunderbare Art und Weise handelt. Hatte eben schon dieses geteilte Wasser gemeint. Also bei der Flucht aus Ägypten haben wir das geteilte Wasser. Wir haben es ja dann durch den Jordan hindurch, unter Josua auch dieses geteilte Wasser. Wir haben, dass wir marschieren mal in irgendwelchen Rhythmen um eine große Stadt herum und plötzlich plumpsen die Wände ein. Wir haben ganz großes Einwirken von Gott. Abraham, Mose, David, Jesaja und Daniel, das sind uns die Helden der Bibel, die uns bekannt sind. Und wir können für jede Person Riesenerlebnisse darstellen. Ein Altar, der in Flammen aufgeht, obwohl er pitschnass ist. Aber auch für Mose waren diese Wunder eher die Ausnahme. Auch für die anderen, die ich genannt hatte, die hatten nicht von morgens bis abends ein Dutzend dieser Wunder. Sondern in den Jahrzehnten, die Mose gedient hat, waren die Wunder dann doch eher sporadisch, sehr selten. Und deswegen sollten wir nicht denken, dass solche Wunder das Normale sind. Nein, sie sind die Ausnahme. Wir denken, dass diese Leute tagtäglich mit Gott direkte Gespräche führten und täglich Wunder erlebten. Und tatsächlich warteten sie oft lange Zeit, rätselten genauso wie wir herum, wann wird der Herr handeln, und sahen die Hand Jahwes nur in einigen wenigen Situationen. Meistens, nicht immer, Aber meistens handelt Gott in einer unscheinbaren Weise, in einer leicht übersehbaren Art und Weise. Man kriegt es nicht mit, wenn man nicht eine Antenne dafür hat. Manchmal ist es gerade die Tatsache, dass ein Handeln verborgen ist, dass die Wirkung umso wirkungsvoller ist. Und deswegen lasst uns nicht irritiert sein, weil dieses Buch den Namen Gottes nicht erwähnt und auch sonst keine Bezüge zu ihm hat. Also der Bund vom Sinai wird nicht erwähnt, Abraham wird nicht erwähnt, das Königreich David wird nicht erwähnt. Alles, was einem Juden irgendwie wichtig ist, wird eigentlich nicht erwähnt. Sondern wir dürfen im Glauben davon ausgehen, dass Gott immer am Werk ist. Und wir einfach nur zu blind sind, es zu sehen. Es soll ja schon Leute gegeben haben, die etwas nicht gesehen haben und ihrem Esel daraufhin einen kräftigen Schlag gegeben haben. Falls ihr die Andeutung nicht versteht, habt ihr was überlesen. Ich liebe diese Situation. Der Esel sitzt auf dem Esel. Schon mal mit einem Esel diskutiert? Wären tolle Überschriften für dieses Kapitel gewesen. Okay. Gottes Fürsorge geschieht mit verborgener Hand, in einer Art und Weise, die man schnell übersieht. Wenn du also den Eindruck hast, Gott handelt nicht, sage ihm nicht, Herr, warum handelst du nicht? Sondern sage im Glauben, Herr, ich vertraue darauf, dass du handelst. Wenn du gnädig bist, lässt du es mich sehen. Wenn du es mich nicht sehen lässt, dann lass mich ausharren. Bis du dein Ziel erreicht hast, denn ich weiß, dass du dein Ziel immer erreichst. Dieser Geschichtsbericht namens das Buch Esther. Und Mordechai in Kapitel 4 sagt den Gläubigen aller Jahrhunderte, dass es so etwas wie Zufall oder Glück nicht wirklich gibt. Ihr könnt das Wort benutzen im Alltagsfach, aber das Denken hierhinter muss sein, dass all das, was ich vorhin als Zufall bezeichnet habe, keine Zufälle waren, sondern das verborgene Wirken Gottes. Sprüche 16, Vers 33 sagt, im Gewandbausch wirft man das los, doch die Entscheidung kommt von Yahweh. Am Ende des Buches heißt es, denn der Judenfeind Haman ben Hammedata aus Agag hatte den Juden die Ruhe nehmen und sie völlig vernichten wollen. Zur Bestimmung des entscheidenden Tages hatte er das Pur, das Los, geworfen. Der Böse wirft ein Los, um von seinen Gottheiten oder von seiner Philosophie irgendwie zu erfahren, wann ist der ideale Tag, um die Juden zu vernichten. Und wer wirft das Los in Wirklichkeit? Gott. Hatten wir gerade gelesen. Die Entscheidung kommt von Yahweh, Sprüche 16,33. Und dieser Tag, der da über dieses heidnische Mittel des Loswerfens ermittelt wird, ermittelt durch den sogenannten Zufallsgenerator, wann der Siegestag Yahwehs und der Festtag der Juden sein wird. Ist das nicht krass? Also zufällig tritt mit Esther eine Jüdin die Nachfolge an, der Begriff zufällig in Anführungsstrichen natürlich. Zufällig hört Mordechai vom Mordkomplott. Es gibt so viele Ecken, wo man rumstehen kann. Er steht genau an der Stelle und zwar er ist es, der das hört. Dann, zufällig wird Mordechai für diese gute Tat vom König nicht belohnt. Das finde ich den absoluten Brüller. Weil wenn ich das mitgekriegt hätte, wenn ich den Mord angekündigt hätte, dann hätte ich was erwartet. Also wenn ich dafür sorge, dass der größte Herrscher, der auf dem Erdball gerade herrscht, nicht umgebracht wird, hätte ich mir irgendwas erwartet. Ein Dienstwagen, tägliche Rückenmassage, was auch immer. Und er kriegt nichts. Und ich finde das spannend, dass Gott ihm diesen Schmerz zufügt. Am Ende werde ich es nochmal sagen, ich wiederhole mich dann, nicht immer ist die Führung Gottes für uns angenehm, sondern sie ist total unverständlich. Herr, jetzt habe ich das Gute getan und was habe ich davon? Ganz langsam mit den Pferden. Der Plan Gottes läuft auf einer anderen Timeline. Zufällig kann Ahasveros genau in jener Nacht nicht einschlafen, nach der Haman Mordechai töten will. Zufällig entscheidet er sich, die königlichen Chroniken als Einschlafhilfe bringen zu lassen. Zufällig wird genau jener Bericht vorgelesen, der von Mordechais guter Tat berichtet. Zufällig fragt erst der König jetzt nach dem Lohn Mordechais. Zufällig wissen die nächtlichen Knechte die korrekte Antwort. Zufällig fragt der König, wer gerade im Hof sei. Ja, zufällig ist es Haman, der dann auch gerufen wird. Zufällig stellt der König eine anonyme Frage. Er hätte die Sachen offen hinstellen können. Du, ich will dem Mordechai was Gutes tun. Was für einen Tipp hast du denn? Nee, er macht das da so. Wenn ich jemanden ehren wollte, stellen wir uns mal so in diesen hypothetischen Fall. Ich möchte jemanden ehren. Was könnte man da machen? Und wird der Stolz von dem Haman angetriggert und der haut natürlich die volle Kante raus. Zufällig ist es der Stolz, dass Haman, der die Belohnung für Mordechai festlegt, und zufällig kommt der König in jedem Moment vom Garten ins Haus, als Haman auf das Polster Esthers sinkt. Da muss man jetzt die Geschichte ganz gut wissen, um diese Details zu erkennen. Ja. Die ganze Zeit ist er im Garten. Warum muss der gerade da kommen, wo der sich da hinwirft? Und dann wird das Ganze falsch interpretiert. Ja, und zufällig steht beim Haus Hamans ein Holzstamm bereit oder ein Galgen. Das sind alles keine Zufälle, sondern es sind Fügungen Gottes. Selbst persische Könige und Beamte werden von der unsichtbaren Hand Gottes gelenkt. Mitunter sind uns die Fügungen Gottes unangenehm, unbequem oder wirken sogar ungerecht. Wie gesagt, Mordechai wird sich gewundert haben, warum er nach der Anzeige des Komplotts weder Dank noch Belohnung erhielt. Aber auch darauf hatte Gott seine Hand. Dieses Buch lehrt uns intensiv, Gott zu vertrauen. Ob wir ihn direkt sehen oder nicht, ob sein Name im Raum steht oder nicht, er ist da.